ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Die Frauen sind in den Bergen angekommen. Die letzten 35 Kilometer dieser Etappe ging schon ziemlich rauf und runter im Zentralmassiv. Die Tour de France der Frauen also heute schon ein Thema in Richtung Gesamtwertung. Und darüber reden wir in den kommenden Minuten. Und wie immer freue ich mich, in unserem kleinen Fernsehstudio, ich weiß gar nicht, wie klein es ist, in Köln, Hanka Kupfernagel zu begrüßen, unsere Expertin.
Hallo. Und das Studio ist recht groß.
Das unterscheidet uns dann schon mal. Und Florian Nass muss ja auch noch Platz finden darin. Genau so ist es. Hallo.
Ja, Flo. Ich passe gerade noch so rein. Danke.
Hallo. Und ich bin Holger Gersker und verfolge das Ganze für die Radiowellen hier aus dem Hörfunkstudio in Hamburg. Ja, wir reden über Kimberly LeCour, the winner takes it all. Die hat gewonnen und hat auch das gelbe Trikot übernommen. Ganz kurz zu diesem Rennverlauf. Es gab wieder Ausreißerinnen, eine Gruppe, die teilweise fast 5 Minuten Vorsprung hatte. Dann hat vor allem die Mannschaft von Liane Lipper Tempo gemacht. Letztlich konnte Liane nicht davon profitieren, fiel am letzten Berg zurück. Und wir haben dann auf den letzten Kilometern eine 7er-Top-Gruppe mit den Radsport-Promis erlebt. Und die schnellste war Kimberly LeCour. Und die hören wir jetzt mal, warum sie gewonnen hat.
And then yeah, if you finish in a small group, then try and take the stage victory. It was a bit tricky at the end. I went around the corner really fast in first position. I thought it was closer than I expected, but luckily my kick is the fastest in the group.
Ja, sie hat gesagt, dass sie ein bisschen Probleme hatte mit den Kurvenkombinationen ganz am Ende. Das war ein bisschen tricky und sie profitierte davon, dass sie dann den besten Kick, also den besten Antritt hatte. Ja, Hanka, Kimberly LeCour ist schon 29 und startet irgendwie richtig durch, oder?
Ja, vor allem ihr Hintergrund ist ja, dass sie noch gar nicht so lange in Europa richtig fährt. Ja, sie kam vom Mountainbike. Sie war mal in meinem kleinen spanischen Team, im Team Bizkaia Durango. Dort hat sie aber so wenig Geld verdient, dass es sich einfach nicht gelohnt hat. Und dann ist sie wieder zurückgegangen nach Mauritius und hat dort eben sich aufs Mountainbiken konzentriert, ist die Cape Epic gefahren und die Swiss Epic und 10. Marathon WM 23 geworden. Und dann erst hat sie ja auch mit Hilfe ihres Lebensgefährten Teams gesucht hier in Europa. Und auch Ashley Mohlmann hat sie da unterstützt. Also sie als Fürsprecherin, weil man kannte sie hier eigentlich gar nicht, ja. Und jetzt ist sie seit 2 Jahren hier und gewann letztes Jahr eine Giro-Etappe, war Anfang des Jahres ein bisschen verletzt und wird dieses Jahr Lüttich-Bastogne gewinnen oder hat gewonnen und du hast geschaut, 11 Siege dieses Jahr schon, oder?
Ja, also ich finde es auch eine ganz tolle Geschichte. Wir nennen sie ja immer nur Kim LeCour, ja, die hat ja einen ellenlangen Namen. Mary Patricia Kimberly LeCour de Billot. So lang ist der Name und Pina. Und Pina, natürlich, aber das ist der Geburtsname, ne? Aber ich finde auch, wir haben uns mehrfach darüber unterhalten, Hanka und ich auch beim Fernsehkommentar. Ich finde solche Geschichten der Spätentdeckten oder derjenigen, die sich mal so initiativ bewerben, ja, oder ins Gespräch gebracht und die es dann schaffen, sowas finde ich total spannend.
Ja, und vor allem auch welche mit so multiplen Hintergrund, also die mehrere Disziplinen fahren. Ne? Ich glaube, man profitiert halt auch immer, wenn man als Kind Mountainbike fährt und auch Bahn und dann auf die Straße kommt. Also man kann in jeder Disziplin von diesen anderen Erfahrungen profitieren.
Das haben wir gestern schon vertieft. Da kann man gerne nochmal reinhören, wenn man es noch nicht gehört hat. Dann stelle ich mal eine platte Frage. Kann sich die Tour gewinnen? Ich würde sagen nein, weil letztlich, ja, Lüttich-Bastogne Lüttich kommt dem sehr nahe, was wir morgen und übermorgen erleben.
Aber wenn es dann so richtig lang wird,
in den Alpen,
wird es doch schwierig.
Aber also diese Etappe morgen, da werden wir gleich drauf kommen, ne? die hat 2.500 Höhenmeter schon mal im Programm. Einser, Zweier, Bergkategorie, Bergwertung. Also ich glaube, das wird eine Schlacht der echten Anwärterinnen. Kann funktionieren. Hängt vielleicht auch davon ab, was morgen so an Fluchtgruppen sich organisiert, wie man damit klarkommt, wen man fahren lässt. Aber Tour de France gewinnen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja. Wenn man, Hanka, du noch?
Ja, ich meine, der erste Teil der Etappe morgen bis zu Kilometer 50 ist so ähnlich wie heute. Und dann kommt aber ein 10 Kilometer langer Anstieg. Und da wird es sich wahrscheinlich schon ein bisschen auseinander aufreißen.
Wenn ich mir anschaue, wer heute neben Kim LeCour in dieser ersten Gruppe war, die sechs Begleiterinnen mit Demi Wollering, Toursiegerin von 2023, dann die Toursiegerin von 24 natürlich, Katarzyna Nevia-Doma, Pauline Ferrand-Pauvot und Anna van der Breggen und dazu Sarah Gigante, sehr gut beim Giro d'Italia unterwegs,
ja,
und Paulina Rojakas. Sind das die sechs Kandidatinnen, unter denen das jetzt läuft?
Also, weil du die Sarah Gigante ansprichst, das war natürlich schon mal ein Argument heute, um auf Kim zu tippen. Das war natürlich eine super Unterstützung. Das könnte ihr helfen, vielleicht morgen das gelbe Trikot noch zu verteidigen. Denn das ist eine super Assistentin, ja, wenn es darum geht, sie da über die Berge und die Anstiege zu bringen. Aber ich fand diese Gruppe da heute echt faszinierend. Ich wusste gar nicht, auf wen ich am Ende, ja, bei Kim war es klar durch die Unterstützung, hat sie übrigens in dem Siegerinterview auch noch erwähnt, ja, dass Sarah Gigante sie da so sehr unterstützt hat. Aber ganz ehrlich, als dann Anna van der Breggen beispielsweise diesen langen Sprint eröffnet hat, hat Hanke auch sofort reagiert. Das ist etwas, was sie kann. Die kann sich auf einen kurzen Sprint nicht einlassen. Also es waren so viele Optionen. Ich finde, heute hat die Tour de France der Frauen so richtig begonnen. Heute schon, wir haben gestern schon drüber gesprochen, ob es möglicherweise schon eine Auseinandersetzung der Klassementfahrerin gibt. Das ist genauso gekommen im Finale. Das war tot. Also für mich hat diese Etappe echt begeistert. Ich fand die super.
Anna van der Breggen hat es wirklich probiert. Auf der linken Seite wurde ein bisschen ausgebremst, musste zwei Dritte auslassen. Wenn sie da hätte durchziehen können, ich weiß nicht, 400 Meter oder so vor dem Ziel, auch eine sehr spezielle Geschichte, dass sie ja aufgehört hatte nach all ihren großen Erfolgen, Weltmeisterin mit einem riesen Vorsprung 2000, jetzt muss ich überlegen, 18 in Innsbruck, Olympiasieg haben wir schon gesagt, und jetzt war sie schon im Wagen der sportlichen Leiterin angekommen und ist wieder zurückgekehrt aufs Rad. Das Hanka ist auch eine ganz spezielle Story.
Ja, das ist auch eine große Leistung, und letztes Jahr bin ich sogar dieses Showrennen mit ihr gefahren in Rosendahl, wo ich jetzt am Samstag hin muss. Da ist sie noch, sag ich mal, so Fun-Rennen mitgefahren, und jetzt ist sie ja ganz vorne bei der Tour de France dabei. Und deine Frage von vorhin, ja, ich glaube auch, dass alle, die heute da vorne bei waren, aus dieser Gruppe wird am Ende die Toursiegerin kommen.
Ich habe, weil du das ansprichst, ja, mit Anna van der Breggen, vor Beginn der Tour de France habe ich mich mit Hanka natürlich auch direkt auseinandergesetzt. Und ich habe Hanka auch gefragt, wie ist das möglich, dass jemand wie Anna van der Breggen, die so viel Zeit eben als sportliche Leiterin auch im Auto verbracht hat. Also beim Leistungssport reden wir ja nicht nur über Spritzigkeit, wir reden auch über Grundlagen. Die musste sie sich für meine Begriffe ja erstmal wieder komplett neu erarbeiten. Oder täusche ich mich das? Ich meine, das geht ja erstmal auch weg.
Ja, also 2 Jahre ist schon viel.
Ja,
ne? Also
eben.
Sie hat ja nie irgendwie viel Gewicht zugenommen. Also das spricht dafür, dass sie immer wahrscheinlich auch mit den Mädels trainiert hat, für die sie zuständig war, ein Trainingscamp und so. Und da vielleicht nicht so viel abgebaut hat. Aber was eben weggeht, durfte ich selber bei meinem Mini-Comeback erleben, ist eben diese Fähigkeit, in diesen ganz roten Bereich zu fahren. Ja, das kann man trainieren, man kann hohe Intervalle fahren und hohe Wattzahlen erbringen, aber dann im Rennen, wenn es halt richtig hart geht, wenn es richtig intensiv wird, Zeitfahren oder halt so richtige Attacken, wo man richtig tief gehen wird, das tut dann erst, also das kommt erst von Rennen zu Rennen wieder, und das hat man bei ihr ja auch gesehen. Die hat doch die ersten Rennen gebraucht und hat sich's versucht, man denkt dann, oh, das geht wie immer, aber dann ist die Muskulatur noch gar nicht so weit. Aber sie wurde von Woche zu Woche besser mit jedem Rennen und konnte jetzt auch beim Giro, glaube ich, ihren ersten Sieg einfahren nach dieser Pause. Und das war, glaube ich, für sie ein ganz großes Erlebnis. Und dann sieht man sie auch immer wieder in solche Situationen reinzugehen, die eigentlich, wie zum Beispiel bei der zweiten Etappe beim Giro, wo Leane gewonnen hat, da fährt sie einfach mal die letzten 3 Kilometer von vorne und fährt im Prinzip für Leane das Finale an. Und da fragt man sich auch, warum macht sie das? Aber ich glaube, dass es halt auch, sie wusste, gegen Leane habe ich keine Chance, aber einfach um diese Härte zu trainieren, das war schon eine Vorbereitung auch hier auf die Tour.
Ja, jetzt ist sie Dritte geworden heute. Vierte, Katarzyna Nevia-Doma. heißt auch mit vollem Namen Finney, ist ihr Mann für Taylor Finney, langjähriger Gegenspieler in Zeitfahren auch von Tony Martin gewesen, mit dem sie verheiratet ist. Ja, Katarzyna Niewiadoma hatte eine tolle Unterstützung durch Ricarda Bauernfeind. Bevor wir darüber reden, hören wir sie doch einfach mal. Patrick Stricker hat mit ihrem Ziel gesprochen.
Wie zufrieden sind Sie heute mit dem Ausgang dieser Etappe? Ihre Anführerin Katarzyna Niewiadoma war im Finale voll mit dabei.
Genau, wir haben keine Zeit verloren, das war heute das Wichtigste. Wir haben erwartet, dass kleine Gruppen ins Ziel kommen, also es wurde bestätigt und ja, wir waren vorne mit dabei, auch im Finale, daher positiver Tag für uns.
Wie schwierig war denn dieses Finale? Wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen mit den ganzen Anstiegen, wie war es denn unterwegs tatsächlich?
Ja, ich muss sagen, ich habe immer mehr oder immer besser ins Rennen gefunden. Gegen Ende hin ja, war es dann doch eher mein Terrain und ja, lässt mich auch positiv jetzt auf die kommenden Tage blicken. Ja, aber das Finale wurde auf jeden Fall hart gefahren.
Sie radeln neben Ihrer Anführerin, neben Katarzyna Niewiadoma aus. Sie hatten heute Morgen gesagt, Mensch, eigentlich muss ich mich um die erste Hälfte dieser Etappe kümmern. Und dann haben wir Sie doch relativ lange vorne mitgesehen. Wie ist das denn gelaufen mit Ihrem Plan heute?
Ja, ich muss immer, also bei mir ist es so, ich brauche mal ein bisschen Zeit, bis ich ins Rennen finde. Und der erste Teil war auch einfach nur flach und super schnell. Also wir hatten, ich glaube, in der ersten Stunde einen Schnitt von 47. Und ja, da braucht man einfach richtig Power. Und ja, das fehlt mir einfach noch, auch die Explosivität. Daher konnte ich da nicht ganz so viel machen. Aber es sind trotzdem keine Gruppen weggegangen oder halt schon, aber nicht größere. Das heißt, es war nicht allzu schlimm und ja, ich bin froh, dass ich dann im Finale einfach da sein konnte und mein Team unterstützen konnte.
Und je hügeliger, je bergiger es jetzt wird, desto wohler fühlen Sie sich, oder?
Ja, genau. Also am Anfang habe ich zwar noch ein bisschen gezweifelt, aber ja, jetzt freue ich mich wirklich auf die Berge.
Ja, Ricarda Bauernfeind hat ja vor 2 Jahren eine Etappe gewonnen als Ausreißerin. Damals war ein Riesending, ein Riesenritt. Hatte ein paar gesundheitliche Probleme und irgendwie gefühlt seit 2 Jahren nicht mehr so ganz bei 100%, weil immer irgendwas dazwischen kam. Wie schätzt ihr sie aktuell ein?
Also ich freue mich erstmal, und ich glaube, das hat man auch jetzt nur mal in der Stimme gehört. Wir haben ja noch das Fernsehbild dazu gehabt bei diesem Interview vorhin. Sie strahlt was Positives jetzt aus. Finde ich, sie lässt da eine Menge hinter sich. Ich würde ihr natürlich auch wünschen, dass sie diese Chance bekommt, aber man muss natürlich sagen, in der Mannschaft fehlt eine Fahrerin seit heute mit der Polin Agnieszka Salniak-Sojka. Bei 7 mach aus 6 und bei dem großen Ziel mit Kasia zu fahren, sehe ich da wenig Chancen, dass sie so einen Etappensieg wiederholen kann. Da hat sie wahrscheinlich andere Aufgaben, aber mich erfreut es, wie positiv sie wieder mit dabei ist. Das finde ich so, das tut gut. Sie so zu hören. Aber du kannst es anders auch sportlich einschätzen, Anka.
Ja, also erstmal ist es schön, dass sie nach dieser langen Verletzungszeit halt einfach wieder da ist. Die waren jetzt im Trainingslager auch mit Kasia zusammen in der Höhe und dann nochmal in Österreich und in den Bergen. Und heute hat man in dem Interview auch gesehen, was wir jetzt gerade gehört haben. Da hat man sie gesehen, sie sah echt noch frisch aus. Und das spricht dafür, dass sie ist in einem richtig guten Trainingszustand. Und hat sich jetzt nicht heute hier total verausgabt, die sah eigentlich total ungeschwitzt aus, ja. Also ich habe dahinter Cecile Utrop-Ludwig gesehen und die sah wirklich in ganzer Ecke schlechter aus. Und das ist auch eine klasse Fahrerin, aber die ist hier heute an ihr Limit wahrscheinlich unterwegs gegangen. Und Ricarda hat das sicherlich auch Kraft gekostet, aber ich schätze sie so ein, dass sie hier von Tag zu Tag besser wird und das freut mich einfach, weil ich weiß, weil man sich denken kann, wie schwer so ein Weg ist, so ein Jahr lang keine Rennen zu fahren, nicht wissen, wie geht's weiter, was ist eigentlich die Diagnose und warum wird es immer noch nicht besser. Das ist ewig. Das ist ewig für eine junge Sportlerin. Und da jetzt wieder dabei zu sein, ist wunderbar.
Ja, das kann man so stehen lassen. Dieses von Tag zu Tag bringt mich auch dazu, zum einen nochmal zu erwähnen, wie viele Ausfälle es schon gab. Heute ja. Ein nicht antretende Fahrerin und dann 5 waren schon in der Startphase. Auch Kristen Faulkner, die gestern gestürzte, die Olympiasiegerin, nicht mehr dabei. Das war, glaube ich, die prominenteste. Und nichtsdestotrotz ist dieses Gefäß Tour de France der Frauen ja eins, was ich noch nicht so ganz, also es ist noch nicht ganz toneisern. Wer weiß, was kommt, und wir haben mal, Patrick Stricker hat das getan, netterweise die deutschen Fahrer gefragt, ob diese optimale Länge jetzt da ist mit 9 Tagen. Es waren ja bisher 8 Etappen, vorher ja, gab es eine Doppeletappe, da waren es nur 7, jetzt sind es 9 zum ersten Mal, dafür ist kein Zeitfahren dabei. Und dann hören wir mal, wie sich die deutschen Fahrerinnen zum Thema, wie kann sich diese Tour de France der Frauen weiterentwickeln, geäußert haben. Mit Liane Lippert geht's los.
Ich ich glaube, also es reicht dann wirklich nach 9 Tagen für mich persönlich. Und ich glaube, die Saison ist noch lang. Wir haben noch viele Highlights vor uns. Deswegen, man sieht, wie viele müde sind, die vom Giro hierher kommen, die eben beides fahren. Deswegen glaube ich, noch länger, dann wäre am Ende keiner mehr am Start.
Eine Zeitfahren wäre auf alle Fälle schön. Würde halt so das Komplettprogramm machen. Zum Schluss von der Anzahl der Etappen ist halt schwierig zu sagen. Also wir müssen sie jetzt erstmal mit den neuen schauen.
Auf jeden Fall fehlt ein Zeitfahren in der diesjährigen Tour de France. Da hätte ich mich sehr, sehr drüber gefreut. An sich bin ich mit den 10 Tagen eigentlich, mit den 9, wie viele Tage fahren wir? 9. Mit den 9 Etappen eigentlich ganz happy. Ich habe echt riesen Respekt vor den Männern, die da 21 Etappen fahren müssen. Bin dann nicht unbedingt für Gleichberechtigung, also ich bräuchte jetzt keine 21 Etappen. Ich denke, bei den Frauen ist einfach die Breite der Leistung schon noch relativ groß und ich denke, dass wenn die Tour de France zu lange wäre, wären am Ende vielleicht nur noch wenige Fahrerinnen mit dem Rennen. Deswegen, ja, ich denke, vielleicht ein bisschen länger könnte sie sein, dann vielleicht auch mit Ruhetag dazwischen, aber an sich beschwere ich mich erstmal nicht.
Ich denke, ja, 3 Wochen muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber 2 Wochen, denke ich, wäre schon echt cool. Und ja, ich denke, wenn man 2 Wochen macht, dann könnte man auch ein Zeitfahren mit reinnehmen, weil das fehlt ja zum Beispiel jetzt hier auch. Aber ich denke, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Ja, ich glaube, ein Zeitfahren fehlt schon, langfristig gesehen. Es gehört einfach dazu. Ich meine, man hat Sprintetappen, Klassiker-Etappen, Bergetappen. Und ja, ein Zeitfahren ist auch einfach Teil davon, von einer großen Rundfahrt.
Ich finde, 9 Etappen sind absolut ausreichend. Ich bräuchte keinen Tag mehr. Auch eine Doppeletappe finde ich absolut unnötig. Klar, ich finde, man hätte ein Zeitfahren reinbringen können, einfach, dass wirklich jeder irgendwie auf seine Kosten kommt. Und dafür hätte man vielleicht eine harte Bergetappe streichen. Aber da hat jeder seine eigenen Präferenzen. Aber ja, ich finde schon, dass in der Rundfahrt sollte schon alles dabei sein. Da gehört ein Zeitfahren einfach dazu.
Hanka, das unterschreibst du bestimmt. Du bist ja eine exzellente Zeitfahrerin gewesen, Weltmeisterin Stuttgart damals 2007. Aber wärst du auch gern 2 Wochen gefahren?
Ja, also wir sind ja damals, ich habe mir auch ein bisschen so notiert, wir sind damals auch, die Tour de l'Aude, die war immer 10 Tage, die gab es jedes Jahr und ich glaube auch den Grand Boucle, der war auch 11 oder 12 Tage mal und da war ja auch alles viel schlechter organisiert, wir hatten kaum Betreuung und so, also das ist auf jeden Fall machbar, aber man, Zeitfahren dabei bedeutet ja auch, es ist auch ein Ruhetag für die Helfer. Rinnen. Ja, also da können sich dann die Gesamtklassementfahrer und die Zeitfahrer um die Ohren fahren, aber alle, die helfen müssen, die haben da ja auch so eine Art Ruhetag, weil die fahren dann da nicht Anschlag mal und können auch mal sich mehrere Stunden erholen. Das ist bei den Männern ja auch ganz genauso. Und was man eben aufpassen muss bei dieser Sache, wenn man diese Rennen schwerer machen will oder länger, dann wird das nicht unbedingt interessanter. Wenn man sie aber zu kurz machen will, dann wird es zu hektisch und dann wird es gefährlicher. Also da muss man die richtige Balance finden und dann nebenbei wollen ja auch noch die Organisatoren Sichtbarkeit und am liebsten durch ganz Frankreich. Also da diesen Spagat zu machen, das ist, ich möchte nicht in der Haut stecken, das zu organisieren.
Muss ja auch ein bisschen eingebettet werden in den Rest des Kalenders. Ne? Die Vuelta ist, war früher auch ja nur ein Wochenende, ist auch jetzt zu einer richtigen Rundfahrt geworden in Spanien. Der Giro bleibt im Prinzip in der Länge her. Wir hatten das ja schon mal angerissen. Ich wurde auch nochmal belehrt, dass es ja den Kalender schon gibt für 2026. Nette Kollege Felix Mattes hat mich darauf aufmerksam gemacht. Es ist ja schon entschieden, dass der Giro wirklich nächstes Jahr Ende Mai schon beginnt und dann in der ersten Juniwoche endet. Das heißt, diese Entzerrung ist da. Man hätte also Luft, um noch ein paar Tage mehr zu fahren, aber ich habe das Gefühl, dass auch Marion Roos hat das in vielen Interviews gesagt, dass man wirklich sehr behutsam damit umgehen will. Und was garantiert nicht passieren darf, ist, dass so eine gewisse Übersättigung gleich eintritt und auch dieses Fahrerfeld. Letztes Jahr hatten wir auch Mannschaften dabei, die daher auch nicht hingehört hätten. Dieses Jahr sieht das ein bisschen anders aus, dass man das ganz, ganz sanft anfassen will.
Wir haben ja eben gehört, immer wieder viel auch der Begriff des Zeitfahrens. Ich zieh jetzt mal die Fernsehbrille auf. Ich mag Zeitfahren auch gerne kommentieren. Ja, vor allem, wenn die Besten dann unter sich bleiben und es um Sekunden geht und man rechnen muss. Holger, du kennst das ja auch aus dem Radio, wenn man das begleitet. Aber wenn wir mal den reinen Fernsehblick haben in der Analyse, sind Zeitfahren die Etappen, die das Publikum am Fernsehen am wenigsten interessiert.
Echt?
Das ist klar, ja, das haben wir in der Quotenanalyse der letzten Jahre schon erlebt, weil sich alles, das Interesse, bald auf die letzten Also je nachdem, wenn das Zeitfahren spät bei einer Tour de France stattfindet, starten natürlich die Anwärter aufs gelbe Trikot, ja, oder die Top Ten, starten ja alle am Schluss. Du hast vielleicht mal einen starken Zeitfahrer unterwegs, das war ja früher auch bei Toni Martin so der Fall, der ist dann früh gestartet, warst du froh, wenn du ihn überhaupt im Live-Bild gehabt hast. Mhm. Ja, und deswegen interessiert das nur am Ende, da gehen die Einschaltquoten hoch. Und ich weiß, und wir haben das übrigens auch bei der Tour de France der Männer schon mal erfahren, Christian Prudhomme ist genau aus dem Grund übrigens kein Freund von Zeitfahren. Ja, der sagt das lieber kurz, ja, weil er genau weiß, das ist nicht nur das Problem auf dem deutschen Fernsehmarkt, sondern international. Die Menschen, die Nerds, die Radsportfreaks, die Fahrer und Fahrerinnen, die finden es gut, ja, und sagen, es gehört einfach dazu, das ist ein Teil eines solchen Etappenrennens. Aber das Publikum gutiert das häufig nicht. Es sei denn, wir haben solche dramatischen Geschichten wie La Planche de Béfi damals, ja, diese Auseinandersetzung, da explodiert's, aber auch erst am Ende. Das ist interessant, ja, dass man das so mal so auch ein bisschen auseinanderdividieren kann, weil eine Fernsehübertragung vom Zeitfahren dauert halt auch nicht 35 Minuten, sondern 3 Stunden.
Ja, ja, und für die Teams ist es natürlich auch einfacher kein Zeitfahrer mit dabei zu haben. Aber ich fand da immer so einen Prolog am Anfang, so 3 Kilometer, das gibt ja auch nochmal irgendwie ein anderes, so wie zum Beispiel Marcel Wüst holt sich da das Bergtrikot bei einem Prilog oder, ja, also da gibt ja auch nochmal dann immer so kleine Geschichten und macht das Rennen doch interessanter. Schade, dass die Zahlen dagegen sprechen.
Ja. Das gibt mir 2 Stichworte. Art 1, eine der weltbesten Zeitfahrerinnen ist heute zurückgetreten, Ellen van Dijk.
Ja.
Immer Spitzname Das Tier, und das war nicht bös gemeint, aber sie konnte wirklich treten und hatte so viel Pech in den letzten 2 Jahren, dass da jetzt auch das nachvollziehbar ist, dass sie die Sache beendet hat. Und das andere Stichwort Prolog. Die Deutschlandtour geht ja seit ein paar Jahren diesen Weg mit einem Prolog-Zeitfahren auf Straßenrädern. So machen sie das auch in diesem Jahr. Wäre das eine Idee? Also um zu sagen, dann braucht ihr nicht kein anderes Material, sondern einfach, wir ersparen uns, da ist ja auch der Hintergrund der Deutschlandtour, wir ersparen uns eine Teampräsentation, wir stellen die Fahrer da einzeln vor. Mhm. Bei der Tour de France der Frauen gab es ja auch keine solche Präsentation. Wäre das ein Ansatz?
Ja, klingt für mich.
Ist zwar auch ein Zeitfahren dann am Ende, aber auf jeden Fall weniger Aufwand für die Teams, die dann vielleicht ein Zeitfahrrad mitnehmen müssten für 3 Kilometer. Das macht ja dann keinen Sinn. Aber wenn es jetzt ein Prolog und ein Zeitfahren irgendwo in der Mitte gibt, dann nimmt man so Material gerne mit. Aber ja, dann den Prolog als Auftakt.
Hast nicht so riesen Abstände, machst die knapp 3 Kilometer, ja, nimmst die Sprinterinnen quasi oder die Sprinter, je nachdem, bei der Deutschlandtour die Sprinter, nimmst sie mit. Ja, gibt keine großen Abstände. Die Sponsoren haben auch was davon. Ihre Trikots werden präsentiert danach, bei der Siegerehrung. Ich finde sowas immer ganz cool.
Und du findest auch ganz cool, Flo, du hattest die Idee. Wir fragen mal die deutschen Starterinnen, was sie von einem Grand Départ in Deutschland halten. Die Geschichte ist ja so, das Rennen begann ja schon beginnt zweimal im Ausland. Nämlich im vergangenen Jahr waren wir in den Niederlanden und nächstes Jahr dann in der Schweiz. Also die Nachbarländer werden schon involviert. Und für die Männer gibt es die Debatte für 2030 in Dresden zu beginnen. Und was sagen denn die deutschen Fahrerinnen zum Thema Grand Départ der Tour de France FAM in Deutschland?
Auf jeden Fall super. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Schweiz nächstes Jahr. Aber ja, ich weiß nicht, ob es in Deutschland in naher Zukunft für die Frauen möglich ist. Aber ja, wäre auf jeden Fall ein Highlight.
Das wäre natürlich super, super cool. Also dieses Jahr ist die Tour ja so ein bisschen weit weg von Deutschland, sage ich mal, gerade die ersten Etappen. Deswegen ist meine Familie nicht vor Ort. Aber wenn die in Deutschland wäre, dann hätte ich auf jeden Fall einige Leute am Start. Und es wäre natürlich für Deutschland und für den Radsport in Deutschland mega cool.
Ja, allgemein mehr Rennen in Deutschland fände ich sehr schön. Ich glaube, die Deutsche Meisterschaft ist mit das einzigste Rennen, was ich in Deutschland fahren kann. Jetzt auch, wo die Thüringen-Tour nicht mehr da ist. Und deswegen mehr Rennen in Deutschland allgemein finde ich sehr cool. Und ein Grand Départ in Deutschland wäre natürlich die Kirsche auf der Torte.
Ja, ich glaube, das wäre eine coole Sache für uns deutsche Fahrerinnen, aber auch für den Radsport in Deutschland. Ich meine, gerade jetzt, wo die Thüringen-Rundfahrt leider abgesagt wurde, beziehungsweise aufgegeben wurde oder aufgeben musste. Es ist, glaube ich, gut, wenn man dann in Deutschland auch wieder mal einen Start hat.
Habe ich nichts dagegen. Also nächstes Jahr startet es ja in der Schweiz. Ich denke, das rückt schon immer näher in die richtige Richtung. Wenn es dann irgendwann mal nach Deutschland kommt, das sagen wir sicherlich nicht Nein dazu.
Definitiv hätte ich nichts dagegen. Also sowohl als auch wäre super schön, vielleicht den Radsport, den Frauenradsport spezifisch in Deutschland ein bisschen zu lüften und zu schauen, dass Talente eventuell da ein bisschen ja, was kriegen. Und auf jeden Fall hätte ich nichts dagegen, auch wenn ich es nicht mehr erleben werde.
Sagt Romy Kasper, davor haben wir Leanne Lippert gehört, Franziska Brause, Franziska Koch und auch Ricarda Bornfeind und Clara Koppenburg waren dabei. Ja, das ist ein Traum, ne? Aber wie realistisch ist er?
Festhalten, es war jetzt einfach mal so eine Idee zu fragen, ja, weil mir das für die Frauen so leid tut, dass die Thüringen-Rundfahrt nicht mehr ausgetragen wird. Ja, wir haben ein tolles Rennen in Stuttgart und ansonsten wenig, sehr wenig. Und wenn man jetzt gerade auf so einer Sympathiewelle für den Radsport im Allgemeinen schwimmt, warum das nicht einfach mal ansprechen? Vielleicht erreicht man auch jemanden über diesen Weg, sich Gedanken zu machen. Da ist ja nicht nur die Politik gefordert, da sind ja auch Sponsoren gefordert. Einfach mal zu sagen, wir setzen uns mit dieser Idee mal auseinander. Die Franzosen, Frankreich ist unser Nachbarland. Warum nicht eine Tour de France in Baden-Württemberg, in Freiburg? Was haben wir da schon alles erlebt an großem Radsport, auch mit der Tour de France der Männer? Wir hatten die Tour de France schon im Saarland zu Gast. Warum nicht eine solche Initiative ein bisschen anschieben? Das war der Hintergedanke dabei, dass wir da natürlich eine kleine Euphorie auslösen bei den Frauen. Das ist logisch, ist auch durchaus so gewollt, ja. Und deswegen fand ich das ganz nett, das mal zu diskutieren. Bislang weiß ich nichts davon, ja, dass es Bewerberstädte gibt. Vielleicht gibt's die. Ja, wir müssen bei der ASO vielleicht auch mal nachfragen. Hat denn jemand mal die Hand gehoben? Aber trotz allem, ich würde es Ihnen gönnen.
Ja,
ich finde es schön.
Da sind wir uns einig.
Ja.
Ich gebe jetzt mal den Skeptiker nach dem ganzen Theater in diesem Jahr wieder um die deutschen Meisterschaften.
Ja, ja, ja.
Hin und her und her und hin, der arme Andreas Merkel.
Guter Mann.
Was da gespielt. Ja, ja. Und dem ist es zu verdanken, dass überhaupt noch eine Meisterschaft stattfand. Wie schwer es allein dafür ist das mit Fernsehübertragungen in jedem Jahr jetzt.
Ja.
Das gibt mir immer sehr zu denken.
Hoffentlich hat da die neue Formatierung des BDRs, jetzt German Cycling, vielleicht bewirkt das ja was in der Zukunft, die stellen sich ja gerade neu auf. Werden wir die nächsten Jahre abwarten müssen, was sich da verändert.
Tja, Schlusspunkt zu dieser Debatte. Eine letzte Frage, wer gewinnt morgen? Wir haben schon gesagt, es geht zum ersten Mal richtig in die Berge. Der erste Berg der ersten Kategorie steht auf dem Programm. Ist einer von vieren, die kategorisiert sind. Wie so oft wird es in der zweiten Hälfte so richtig schwer. Das Ziel aber im Tal.
Ja, ich hätte ja im Vorfeld gedacht, Cedrin Kerber-Ohl, ja, das könnte vielleicht eine Kandidatin sein, stark in der Abfahrt, hat aber heute so ein bisschen Anschluss verloren. Vielleicht kriegt man die schon los. Also ich bin mir sicher, die 5, 6, die wir heute vorne gesehen haben, die machen morgen da auch wieder mit dabei. Aber du willst den Namen hören wahrscheinlich, ne?
Ich sag Demi Wollering.
Ja.
Das könnte schon so kommen.
Ja, ja, ja.
Ich meine, vielleicht erholt sich auch jemand aus denen, die heute nicht vorne dabei waren. Puk Pieterse, auf die zähle ich auch immer noch.
Ist auch gut in der Abfahrt, ja.
Ja, stimmt, ja. Kann man sicherlich gebrauchen, ohne dass wir jetzt da die detaillierte Streckenkenntnis haben, aber wir sehen es natürlich ja im Profil, dass es von nach dem Bonussprint in Val Thiviere sehr schnell dann runtergeht ins Ziel. Also nicht nur gute Streckenkenntnis, sondern auch gutes Abfahrverhalten kann da sicherlich was bewirken. Aber ach komm, ich sag jetzt Frau Neviado mal.
Ja.
Warum nicht?
Dann schauen wir ab 15:35 im Stream vorbei
genau. Bei
euch.
Genau, zwischendurch um 17 Uhr machen wir nochmal eine Einblendung live in die ARD. Morgen beginnen ja auch die Finals. Da kriegen wir dann auch nochmal so einen kleinen Timeslot, um die Tour de France der Frauen auch im linearen TV mit reinzubringen.
Und ich glaube, morgen werden wir auch fantastische Bilder sehen, weil Clément Farrand ist ja dafür bekannt. Da hatten wir den Grand Départ vor.
Vulkanlandschaft, ein Traum.
Ja, nee, auch von den Zuschauerzahlen erwarte ich da morgen wieder so ähnliche Bilder wie in der Bretagne, zumindest am Start. Und da hoffe ich, dass wir auch Bilder vom Start kriegen.
Ja.
Ja.
Weil das war ja jetzt leider die letzten Tage nicht ganz so, dass wir die ersten Stunden leider immer nicht gesehen haben.
Ja, genau.
Dann alles Gute für morgen. Ich freue mich darauf, dass wir uns anschließend wieder hören und mal schauen, ob einer den Tipp gewonnen hat in diesem Falle. Das ist der Sportschau Tourfunk Podcast, bekommt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der ARD Audiothek. Das war's für heute. Bis morgen. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.